Unser himmlischer Vater, wir danken dir für heutigen Abend, für diese Gelegenheit, dass wir haben, über dein Wort nachzudenken, auch in diesem Bereich, der wichtigsten Bereich unseres Lebens, Herr, oder zweitwichtigsten nach dir, Herr, über Ehe nach biblischen Prinzipien, über die Ehe, wo Christus im Zentrum sein soll. Herr, wir möchten dich bitten um deine Gnade, dass du zu unseren Herzen sprichst heute, dass du uns Verständnis und Erkenntnis schenkst, Herr, wie eine Ehe nach deinem Wort funktioniert, Herr, und ja, zum dich widerspiegelt, Herr, weil wir auch lesen in Epheserbrief, dass es ein Geheimnis ist, Herr, wo Paulus deutet auf Christus und die Gemeinde. Und Ehe soll widerspiegeln der Beziehung des Christus zur Gemeinde. Herr, und wir möchten dich bitten um deine Gnade, dass du uns durch diesen Seminar begleitest, dass du Gnade schenkst, Herr, uns zu verstehen, diese Prinzipien, uns zu verstehen, Herr, dass du in allem Mittelpunkt sein sollst, Herr, in unserem Leben und auch in der Ehe mit unseren Kindern, dass wir lernen, Herr, zu deiner Verherrlichung leben und zu deiner Ehre. Wir legen diese Stunde, diesen Abend in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen. Wir setzen uns. So, ich gebe das Wort weiter an Ivan. Der stellt sich kurz vor und dann fahren wir fort.
Ich hoffe, dass es mich hört. Ja, hört. Ich habe gedacht, dass ich letztes Jahr auch hier war, aber ich war hier nicht. So, und wisst ihr, wie ich festgestellt habe, dass ich hier nicht war? Dann einige haben gesagt, boah, wir haben dich nicht erkannt. Ich habe gesagt, natürlich, weil ich schon grau geworden bin und nicht so viele Haare habe, wie früher ich gehabt habe. Obwohl ich früher auch nicht viel gehabt habe. Jetzt ist noch weniger. Jetzt sind die noch weniger da. Okay, gut. Vielen Dank für die Einladung. Wisst ihr, was mich wundert? Eheseminar. Also, wer ist noch nicht in der Ehe? Kann man Hand heben? Besonders die Kinder schon, ich bin fast vermutet, dass sie ja. Ich meine jetzt, mich interessieren Jugendliche oder Jugend. So, einige gibt es ja. 1, 2, 3, 4, auch nicht beide, ne? Nein, nein. Noch nicht. Warum habe ich gefragt? Wisst ihr warum? Weil es gibt, ich habe gehört, dass Wilfried Block hier schon vor einigen Jahren war und hat auch Seminar über die Ehe vorgetragen. Ich war bei seinem Seminar auch vor ein paar Jahren, so ungefähr weiß ich, worüber er redet. Aber es gibt so ein, von Anfang an, normalerweise Wilfried Block gibt welche Sprüche über die Ehe. Ja? Es gibt in der Welt viele Sprüche über die Ehe. Kann mir jemand so einen witzigen Spruch erzählen? Was ist die Ehe? Wie sagt man hier in Deutschland? Die Ehe ist wie eine belagerte Burg. Habt ihr schon gehört? Die, die drin sind, wollen raus. Und die, die draußen sind, wollen rein. Habt ihr nie gehört? Ne? So wie gleich einer belagerten Burg. Ich habe noch einen Spruch gefunden. Heiraten heißt, seine Rechten zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln. Habt ihr schon gehört bestimmt, ja? Solches. Es gibt viele Sprüche. Ich habe einfach einige aufgeschrieben. Sehr witzige Spruch habe ich gefunden. Die Ehe ist dazu da, Probleme gemeinsam zu lösen, die man alleine nicht hätte. Nochmal, die Ehe ist dazu da, Probleme gemeinsam zu lösen, die man alleine nicht hätte. Wirklich, ist aus meinem Leben auch so. Ja? Es gibt manche Probleme, die, wenn ich allein bin, ich komme nie auf die Idee, solche Probleme zu haben. Und es gibt noch einen Spruch, ich habe versucht, auf Deutsch aus Russischem zu übersetzen, das heißt, für diejenigen besonders, die noch nicht verheiratet sind. Das Leben ändert sich nicht immer mit dem Tod, manchmal mit Eheschließung. Manchmal mit Eheschließung oder mit Heirat, ja. Also, heißt, dass die alle anderen sind schon in der Ehe. Oder waren. Gibt es schon welche, die waren? Ja, warum seid ihr dann gekommen? Richtig, weil wo steht das? In Titus steht, dass die Älteren, Jüngeren, Frauen, was sollen die denen beibringen? Männer lieben und? Okay. Aber Männer lieben ist am wichtigsten, ja? Dann müssen beibringen Männer lieben. Ist ja auch richtig. Deswegen Jakob hat, als Jakob mich gefragt hat, habe ich gesagt, alle eigentlich sind eingeladen. Kinder vielleicht. Träumte schon von Ehe? Nein, noch nicht. Ja, mit Mädchen gehe ich nicht zusammen. Ne? Noch in diesem Alter. Ja? Mit Mädchen. Wir waren vor kurzem auf einer Hochzeit. Unser junge 10-Jähriger und 10-jährige Mädchen. Da saßen wir auf einem Tisch. Ja? Und an einem Tisch. Und dann, na, geht mal. Mit Mädchen. Und sie genauso mit Junge. Das ist ja so. Und dann wird in dieser Alter Sexualunterricht unterrichtet in der Schule. Ich weiß nicht, bei euch auch? Wozu? Aber wir werden heute über Kindererziehung nicht reden. Heute werden Männer und Frauen, also morgen Männer und Frauen, zuerst Frauen und danach Männer und so weiter, dann werden wir darüber reden. Und heute möchte ich mit euch reden über Teil 1. Wir sind auf Seite 5. Ich hoffe, dass unsere Seiten miteinander passen. Teil 1, zu welchem Zweck hat Gott die Ehe geschaffen? Das ist auch sehr interessant. Ich habe mir einmal darüber nachgedacht und habe ich meinen Kopf kaputt gemacht. Und alles, was ich gedacht habe, dass das richtig ist, nachher ist herausgestellt, dass alles falsch war. Es gibt Seminare, es gibt Skripten noch da auf Russisch und auf Deutsch. Auch link. Und Kugelschreiben stehen auch. Die kann man nach Hause nehmen, die sind nicht meine. Mit welchem Ziel sollen zwei junge Menschen in den Ehebund treten? Besonders für die, die noch nicht verheiratet sind und denken, boah, irgendwann will ich heiraten. Oder die anderen sagen, boah, wieso? Wieso habe ich mich geheiratet? Oder mit welchem Ziel überhaupt? Welche Ziel habe ich verfolgt damals? Dies ist die grundlegende Frage, die das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau, Eltern, einer Buchstabe fehlt, glaube ich, und Kindern, Eheleuten und deren Verwandten bzw. Arbeitskollegen und allen, die mit den Eheleuten in Kontakt treten, bestimmen, ich glaube, Kommafelder bestimmen wird. Wenn Sie diese Frage nicht aus biblischer Perspektive beantworten können, nicht aus eurer Perspektive, aus biblischer Perspektive, nicht aus meiner Perspektive, dann kann man Ihre Ehe höchstwahrscheinlich als nicht glücklich bezeichnen. Also nach der Bibel. Vielleicht sind beide oder einer von Ihnen mit Ihrer Ehe zufrieden. Aber inwieweit Ihre Ehe der biblischen Ehe entspricht, ist sehr fraglich. Ich habe einmal von meinen Freunden gefragt, der ist auch Pastor in einer Gemeinde, und habe gefragt, nur, wie ist dein Leben überhaupt? Du lebst, hast 5 Kinder, bist zufrieden? Sagt, ich bin komplett, total zufrieden, mein Leben ist schön. Von deiner Frau? Also die ist komplett zufrieden. Aber das heißt nicht automatisch, dass andere Hälfte ist auch komplett zufrieden. Und die Frau ist voll so Multitasking, ja, Kinder, Einkaufen, Küche, alles. Muss sich um alles kümmern und auch um Ehemann, ja. Und der ist zufrieden. Bei ihm läuft alles rund. Das heißt, wenn ich zufrieden bin, heißt nicht automatisch, dass meine Ehe biblische Ehe entspricht. Und das ist das Glück, was Gott für uns vorgesehen hat. Jetzt möchte ich, dass ihr für euch selbst diese 3 Fragen beantwortet. Ihr werdet keine Punkte, keine Noten kriegen und muss man nicht abgeben. Einfach für sich selbst. Also sag mal so als kleinen Test. Erste Frage. Was meint er? Welches Ziel hat der Herr für die Ehe festgelegt? Frage 1. Ihr könnt schon antworten. Ich glaube mal, nicht mehr als 10 Sekunden brauchen wir. Wisst ihr, was besonders, was mich interessiert am meisten? Wenn die Verheirateten fangen an zu denken, und können nicht diese Frage beantworten. Und die Jugendlichen. Und die schon, die 5 oder 10 oder 20 Jahre schon in der Ehe sind, ja, muss man überlegen. Nee, echt, was meint ihr einfach? Welche Ziele hat Gott für die Ehe festgelegt? Schreibt man einfach, dann vergleichen wir nachher mit der Bibel. Und was meinst du, wofür Gott hat Ehe gegründet? Mit welchem Ziel? Ja, alle, die in dieser Reihe sitzen. Und dich auch, du als Letzte. Dich. Ja, ich frage diejenigen, die jetzt auf mich gucken und nicht schreiben. Habt ihr Kugelschreiben nicht? Dann könnt ihr mal sagen, schreib mal einfach, wenn du alles weißt, ist noch besser. Ja, kein Problem, beantworten. Jetzt noch eine Frage. Was meint ihr, warum, wieso, weswegen rettet Gott die Menschen? Warum rettet er Menschen überhaupt? Oder wozu, wieso oder weswegen? Oder wofür? Je nachdem, kannst jeder W-Wort nutzen. Schreibt einfach alles, was du denkst jetzt. Also erste Frage, wozu die Ehe? Zweite Frage, wozu die Rettung? Und dritte Frage, was meint ihr, warum hat Gott die Menschen überhaupt erschaffen? Also wozu ist die Ehe da? Warum rettet Gott Menschen? Und dritte Frage, warum hat er Menschen überhaupt erschaffen? Wenn jemand mir ein Glas Wasser bringt, wenn ohne Kohlensäure, das ist noch besser. Wenn mit Kohlensäure ist auch gut, dann werde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Habt ihr geschrieben? Ach, schreibt ganz schnell, mit Zeit haben wir nicht. Also wozu, wofür die Ehe da ist? Zweite Frage, warum rettet Gott Menschen? Und dritte Frage, warum hat er Menschen erschaffen? Vielleicht klingt es seltsam, was ich jetzt sage. Aber alle diese Themen haben etwas gemeinsam. Das Ziel der Ehe ist so unausweichlich mit dem Ziel der Errettung des Menschen durch das Opfer. Toll. Jetzt muss ich einen Schluck nehmen. Das Ziel der Ehe ist unausweichlich mit dem Ziel der Errettung der Menschen durch das Opfer Jesu auf Golgatha verbunden. Vielleicht wird es jetzt noch seltsamer klingen, aber das Ziel der Errettung der Menschen ist direkt mit dem Ziel der Erschaffung der Menschen verbunden. Hat jemand schon darüber von euch nachgedacht? Dass alle diese drei Ziele, die haben etwas Gemeinsames miteinander. Ehe, Errettung und Erschaffung. Dann denken wir jetzt darüber nach. Was ich meine bei diesem Ziel, bei heute, besonders heute, morgen nicht so akut werde ich das brauchen, aber heute, ich brauche viele Leser, fleißige Leser, die laut lesen können. Dann damit wir schneller sind, dann verteile ich einfach Bibelstellen und dann lesen wir einfach diese Bibelstellen. Könnt ihr euch so vorstellen, dass ich vorliest, oder? Ihr könnt auch, dürft auch mit mir reden. Ja oder nein, lies mal selbst, irgendwann sowas, damit ich weiß, dass ihr dabei seid. Und wie wir oben schon unterstrichen haben, wird die Beantwortung dieser Fragen nicht nur die Qualität von eurer Ehe beeinflussen, sondern euer gesamtes alltägliches Leben. Wenn wir diesem Ziel entsprechend leben, werden wir alles tun, damit unser Herr, wenn er uns beobachtet, zufrieden bleibt. Dann wird unsere eheliche Beziehung liebevoll und harmonisch bleiben. Wenn wir diese Fragen beantworten können, wenn wir so auf Steh greifen, wozu ist die Ehe da, wozu rettet Gott Menschen, und dritte, warum hat er uns überhaupt erschaffen? Warum hat er uns erschaffen? Naja, das ist jetzt fromme Antwort auf alle drei Fragen. Ist auch hier richtig. Alles geschieht hier auf der Erde zu seiner Ehre. Ja? Das ist jetzt, Amen. Aber es gibt, die Frage ist, wie kann ich praktisch ihn verherrlichen? Das ist Theorie. Theoretisch ist alles richtig, aber mehr geht es um praktisch. Wenn ich mit meiner Frau zu Hause bin, wie kann ich praktisch, im praktischen Leben, wie kann ich ihn verherrlichen? Wie kann ich ihm Ehe geben? Werden morgen Kinder auch dabei sein, Kleine? Nein? Dann reden wir morgen darüber mehr. Das heißt, das Intime Sphäre ist auch dafür vorgesehen, Gott zu ehren. Und das ist ja, glaube ich, bei vielen Christen wird eine große Frage entstehen. Wie kann ich da Gott verherrlichen? Wie? Es gibt auch Antworten in der Bibel. Wie kann man? Alles geschieht zur Ehre Gottes. Das Ziel der Rettung der Menschen. Jeder Gläubige, schaut mal, was da steht, wird sagen, dass Gott die Menschen für seine Herrlichkeit bzw. für die Herrlichkeit Christi rettet. Ja, habe ich auch getroffen. Ja? Aber schaut mal, jetzt ganz praktisch. Gott, also es, ich rede jetzt in Zeitspannen. Also ich rede jetzt nicht in überdimensionale Dimensionen. Ich sag mal so, es gibt Gott und gibt es keine Erde. Und dann plötzlich sagt Gott, ich will jetzt eine Erde haben für mich. Ja, und dann hat er Erde gebildet. Und dann sagt er, jetzt möchte ich da Menschen sehen auf dieser Erde. Warum? Damit sie über die Erde herrschen. Damit sie über die Erde herrschen. Damit sie über die Erde herrschen. Ja. Das, ja. Es gibt ein Ziel der Erschaffung. Und es gibt, was er dabei machen soll. Oder das heißt, es gibt Ziel und es gibt Mittel. Wie ich diese Ziele erreichen kann. Also das heißt, herrschen, was gibt es noch? Sich vermehren, das sind die Mittel, das sind die Sachen, dadurch werde ich diese Ziele erreichen. Aber ob er wirklich dafür sie erschaffen hat, damit sie nur herrschen. Es gibt eine obere, das ist jetzt, sag mal so, 2D-Perspektive. Die stehen auf der Erde und herrschen, aber der hat noch irgendwas darüber gedacht. Wir werden bei Punkt 2 mehr darüber reden. Jetzt reden wir über Ziel der Rettung der Menschen. Hä? Ja, und Garten war zu Ende. Dann müssen Menschen auch weg. Die sind geblieben. Auch pflegen, auch richtig. Ist auch alles richtig. So, für die Herrlichkeit Christi rettet und er wird natürlich damit recht haben, wenn jemand sagt, Gott rettet Menschen für seine Herrlichkeit. Die Frage ist, wie können wir praktisch in der Ehe den Herrn Jesus verherrlichen? Auf diese Frage bekommt man in der Regel nicht so schnell oder so schnell keine Antwort. Was meint er, wie kann man Jesus praktisch in der Ehe verherrlicht werden? Oder wie kann er praktisch verherrlicht werden in der Ehe? Ich weiß, das sind drei Zahlen, aber ich glaube nicht, dass alle von uns so schnell jetzt da Antwort schreiben werden wie bei ersten drei Fragen. Wie kann ich praktisch mit meiner Frau oder du mit deinem Mann Jesus verherrlichen in der Ehe? Vitali? Alex, du hast einen Bruder, oder? Vitali? Okay. 2 Jahre schon vergangen. Seht ihr, jetzt gehen wir zu Punkt 2. Punkt 1 haben wir schon, Jetzt gehen wir zu Punkt 2. Blättern wir, lesen wir. Genau das wollte ich mal sagen. Nun, mehr geht es darum, wie kann ich das praktisch verwirklichen? Theoretisch ja. Der rettet Menschen, damit sie seinen Charakter zeigen. Jesus wird verherrlicht, wenn mein Charakter dem Charakter Christi zunehmend ähnlicher wird. Und zunehmend ähnlicher, ihr könnt mal schreiben, da gibt es eine Lücke, ja, bei euch. Also wir haben Lückentext von euch. Nicht viel, aber ab und zu muss man nicht, wenn du nicht willst, kannst du es auch leer lassen. Ja, ähnlicher wird. Galater 4,19 steht, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehe leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Frauen, bestimmt gibt es hier Frauen, die Kinder schon geboren haben. Gibt's? Könnt ihr euch noch erinnern? An wen? Besonders an diesem Moment, wenn Wehen schon so stark sind und Kind kommt irgendwie nicht raus. Wir haben 6 Kinder. Bei 5 war ich anwesend bei der Geburt. Also wenn erste von diesen 5 damals zur Welt kam, In dieser Situation wollte ich meine Frau trösten. Sie sagt mir, verschwinde, dass ich dich nicht sehe. Die Wehen sind so stark und der kommt nicht raus. Und dann Ärzte und weiß nicht alles und dann versuchen die das. Und wie fühlen sich Frauen in diesem Moment? So wie meine Frau. Heißt das, dass sie mich nicht liebt? Wieso hat sie mir, warum hat sie mir sowas gesagt? Heißt sie mich, sie liebt mich nicht. Verschwinde von ihr. Ich kann dich nicht sehen. Halte deinen Mund. Ich wollte eigentlich trösten. Und wieso? Frauen, hilf mir, wieso die Kinder schon bekommen haben. Und die Wehen sind da. Und das ist jetzt ein einziger Gedanke. Wann wird endlich das vorbei? Merkt ihr, Paulus nimmt dieses Bild und sagt, ich beobachte euch. Ich schaue euch an. Ich gucke, wie ihr alle lebt. Und ich fühle mich so, wie eine Frau sich fühlt, wenn man sie nicht Kind gebären kann. Bis bei euch Christus Gestalt gewinnt. Habt ihr Mitleid mit mir? So nächste Vers würde ich so schreiben, wenn ich Paulus wäre. Ja? Habt ihr Mitleid mit mir? Fang kann so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also das heißt, er schreibt Galaten, das ist übrigens ein von härtesten seinen Briefen in der Bibel an Galater, ja? Also verstandslose Galater nennt er sie. Das heißt, die vier sind ohne Verstand. Die Kühe, die haben keinen Verstand. Ja? Und das so ungefähr nennt er Galater, sagt verstandslose Galater. Gehirn ist da, Verstand ist weg. Das ist ein sehr harter Brief. Und ein von Problemen sagt, in euch sieht man Christus nicht. Paulus vergleicht seinen Zustand mit dem Zustand einer Frau, die ihr Kind nicht gebären kann. Die Wehen sind da, aber das Kind kommt irgendwie nicht raus. Der Grund für diesen Zustand von Paulus liegt in dem Verhalten der galatischen Gläubigen, in welchen Christus unsichtbar war. Dafür benutzt er das griechische Wort Morpho, was nichts anderes als Formen, Bilden oder eine Gestalt annehmen bedeutet. Absolute Ähnlichkeit. Christus in euch Gestalt gewinnt. Wenn Menschen Christen begegnen, sehen sie in ihren Handlungen, Überlegungen und Worten den Sohn Gottes. Je mehr ich nach Christi Werte leben werde, desto mehr werde ich so handeln, wie Christus auf meiner Stelle getan hätte. Und dieser Prozess der Umformung wird sein Ende erst in der Ewigkeit finden. Synonym dafür oder für dieses Wort ist Wort Angleichung. Vor ein paar Jahren oder vor drei Jahren, ich weiß nicht, ich war bei euch hier gewesen und ich habe aus 5. Mose gepredigt. Kann jemand sich schon erinnern? Nein, am Sonntag? Nein, nicht schon. Nee? Ich habe aus 5. Mose, wie man Kinder Liebe Gottes beibringt. Und dann habe ich diese Armbänder verteilt. War das oder nicht? Hat jemand noch die Armband? Nein, hier, jetzt, nicht zu Hause irgendwo. Könnt ihr euch noch erinnern? Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Woher weiß ich das, was Jesus tun wird, wenn ich nicht weiß, was er getan hatte, als er gelebt hat? Wenn ich seine Gebote nicht kenne und so weiter. Deswegen, das ist jetzt, das, wenn ich wirklich eine harmonische Beziehung in meiner Ehe haben möchte, dann muss ich wissen, wie Jesus reagieren hat auf bestimmte Situationen oder hätte auf meine Stelle. Deswegen stehe ich und sage, was würde er jetzt tun auf meiner Stelle? Wie wird er reagieren? Angleichung, dem Ebenbild des Sohnes Gottes ist das Ziel sowohl für die Ehe als auch für die Rettung und Erschaffung der Menschen. Und wir kommen jetzt dazu. Römer 8, 29. Jetzt lesen wir es mal nicht. Wer weiß, was steht in Römer 8, 28? Weiß jemand? Bestimmt. Vielleicht Bibelstelle kennt ihr nicht auswendig. Alle Dinge, die lieben, zum Besten. Also alles, was geschieht, zu meinem Besten. Richtig? Richtig? Zu meinem Besten. Ja. Aber was steht im 29. Vers? Da steht übrigens diese Beste beschrieben. Das heißt, wenn 29. Vers in Erfüllung kommt, das heißt, dass die Dinge zum Besten waren. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich sage, dann alle Dinge zu meinem Besten gehen, dann nicht, dann das ist ein Satz von einem ungeretteten Menschen. Er lebt für sich selbst und für eigene Vergnügungen. Wenn ich so einen Christen tröste, Jakob, alles wird gut, alles dient für deinen Besten. Welche Evangelium predige ich ihm? Ah, muss Gott lieben. Muss Gott lieben und dann alle Dinge. Zu welchem Besten? Die Frage ist, zu welchem, was ist mit Besten gemeint? Schaut, lesen wir 29. Denn, wenn bei euch die Bibel geöffnet ist, was heißt auf Deutsch denn? Was wenn ich in die Bibel denn lese, muss ich etwas, was vorher steht, lesen? Ist es eine Verknüpfung oder was ist diese, was bedeutet denn? Das unbedingt mit dem, was vorher steht, Verbindung hat, richtig? Vers 29 heißt denn. Das heißt, das ist Fortsetzung von 28. Denn, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das Ziel der Rettung. Damit steht Ziel jetzt. Damit, das heißt, wenn ich handle, so wie Jesus handelt, dadurch, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, das ist das Beste. Wenn ich nicht für mich jetzt, Dankeschön, was sagst du, wenn du da, sagt man in Bayern Dankeschön, bitteschön oder gibt es andere Äquivalenten, so wie Semmel zum Beispiel für Brötchen? Gibt es schon Dankeschön, gibt es noch, ja, weil grüß Gott. Ja, bei uns in Rutop sagt man, ich hoffe, dass ich so heute so hoch nicht komme, Gott zu grüßen. Wenn jemand sagt, grüß Gott, dann sagt er, ich hoffe, dass ich so hoch nicht komme. Also die sind fies, ja, die Ruhrtopper aus Ruhrgebiet. Wenn jemand dir Dankeschön sagt, was sagst du? Normalerweise in der Regel, was sagt man, Kinder? Bitteschön. Und das sagt man heutzutage nicht. Das sagt man bitteschön oder nicht? Ja. Wenn ich bitteschön gesagt habe und mir nicht gesagt habe, wem ist die Ehre zugeschrieben? Dankeschön, dass du mich nach Hause gebracht hast. Bitteschön. Tschüss. Wer ist gut? Preis den Herrn. Bitteschön. Preis den Herrn. Oder? Das ist jetzt, ich sag mal so, die Christen mögen überhaupt sowas. Ich sind wie schämt irgendwie. Ja. Jedes Mal, stell mal vor, du stehst an der Kasse. Dankeschön, bitteschön, preis den Herrn. Versuch mal zu. Manche Menschen sagen, du, ich habe keine Gabe, Evangelium an Menschen zu erzählen. Sag mal, einfach, preis den Herrn. Oder wenn jeder, grüßt bei euch auch hier zu Ostern, frohe Ostern. Was ist das, frohe Ostern? Wer ist das, frohe Ostern? Wer ist Ostern? Ja, ich frage mal, wer ist Ostern? Was meinst du? Du sagst frohe Ostern, ich heiße Ivan. Wer ist Ostern? Oskar kenne ich, Ostern kenne ich nicht. Ja? So, das ist so ein Tag. Was für ein Tag ist das? Sag mal, frohe Auferstehungstag. Auferstehungstag. Sag mal, versuch mal einfach. Sag mal jetzt, frohe Weihnachten. Ich gratuliere dir zum Geburtstag Jesu Christi. Hä? An der Kasse. Und genauso mit Dankeschön, bitteschön. Ich habe irgendwann bei mir in meinem Leben festgestellt, ich gefällt mir sehr, wenn Leute mir Dankeschön sagen. Dann, guck mal, meine Mutter, 83 Jahre alt, gibt dir irgendein Geschenk Kinder und dann sagt, danke hat gar nicht gesagt. Wieso hast du Dankeschön nicht gesagt? Wir mögen, wenn man Menschen Dankeschön sagen, ich auch. Aber warum nehmen wir auf uns? Und das heißt, was heißt Erstgeborene? Was heißt Erstgeborene damals? Wenn Vater gestorben wäre, was dann? Wer kriegt alles? Wer kriegt sein Teil? Erstgeborene. Wir kennen Geschichte über verlorenen Sohn, oder nicht? Und sagte, alles, was mir gehört, nach meinem Tod sowieso ist deins. Wieso bist du so aufgeregt? Hast du zu wenig? Du hast doch meinen Teil gehört dem Erstgeborenen. Das heißt, das wird man geteilt und Vaters Teil gehört auch dem Erstgeborenen. Und des Familienoberhaupt nachher. Das heißt, wenn man, egal welches Kind ich bin, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte oder zweite, wird immer gefragt, wer ist mein Vater und wer ist mein älterer Bruder. Das geht darum. Und das heißt, dass Christus Erstgeborene wird zwischen uns. Das heißt, alles auf ihn. Ich habe das nicht gemacht. Dankeschön, bitteschön, preis den Herrn. Glaub mir, wenn nicht Jesus, ich werde nie in meinem Leben dich nach Hause bringen. Nie. Nie einen Cent in diese Gemeinde reintun. Nie. Nie einen Kuchen bringen. Niemals in meinem Leben. Niemals. Ich bin nicht so. Ich bin ein verlorener Sünder. Und mir geht es überhaupt nicht, wie die Menschen leben. Wofür muss ich meinen Kopf kaputt machen? Wie lebst du? Mir ist das doch egal, wie du lebst. Hauptsache, wie ich lebe, oder nicht? Oder nicht? Wir leben Ungläubige. Und warum Christen tun gute Sachen? Warum tun wir Gutes? Weil wir Jesus lieben, 28. Vers. Und alle Dinge zum Besten gehen. Und dann, wenn alles passiert, sage ich, ja, oh, weiß ich nicht. Aber Herr weiß. Und ihm gehört da ganze Ehre. Nicht mir und nicht ihm. Meine Mutter sitzt, wir haben Besuch gehabt, meine Mutter ist 83 und da ist, glaube ich, 73 war. So ungefähr, also ungefähr gleiche Stufe. Ja? Und die sitzen da und reden, dann komme ich plötzlich und sie guckt auf mich, die Besucherin, und sagt, du hast so einen guten Sohn. Und meine Mutter sagt, ja, der ist sehr gut bei mir. Ich wende mich so und sage mal, er treibt, beide sind gläubig, er treibt jetzt pure Götzendienst. Die gucken auf mich so, was für ein Götzendienst. Als ein Mensch zu Jesus kam und sagt, gute Lehrer, Jesus hat geantwortet, keiner ist gut außer Gott. Und ihr beide sitzt und poliert mich. Und sagt, guck mal, wie gut ist Ivan. Poliert mich. Ich bin jetzt ein Götze für euch. Er ist gut. Ich bin gut, weil er gut ist. Und dann, Mama, kennst du mich nicht? Oder soll ich erinnern an die Zeiten, wo ich Jesus nicht gekannt habe? Nee, brauchst du nicht. Übrigens, wisst ihr, wie gut ist, dass ihr mich damals nicht gekannt habt? Zu meinen damaligen Zeiten. Warum bin ich gut? Weil er gut ist. Und das heißt, er ist erst geboren, nicht ich. Er. Und das gilt auch für die Ehe. Schaut mal, und hier steht Ziel, dem Ebenbild seines Gottes gleichgestaltet zu werden. Warum tust du das? Weil Jesus auf meiner Seite, auf meiner Stelle genau das tun wird. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt zu Hause und bekommst ein Telefonat, irgendeine Schwester jetzt plötzlich ist ins Krankenhaus gekommen. Ja, natürlich, kannst beten, ist auch super. Aber du siehst und denkst, na, endlich, die kann man auch fahren und besuchen, ja? Da muss man fahren. Zeit, Geld. Wisst ihr was, in Düsseldorf, es gibt eine Klinik in Düsseldorf, der Parkplatz kostet 1,90 pro Stunde für Besucher. 1,90. Da kann man wirklich messen, wie teuer ist ein Mensch für dich. Wie lange kannst du bleiben? Ich bin nur für eine halbe Stunde. Okay. Merkt ihr? Da kommst du und sagst, okay, ziehst du Karte und gehst mal. Und Uniklinik ist so groß, wie man, ich glaube mal, ein Stadtteil hier in Nürnberg, glaube ich, so groß ist Uniklinik. Das heißt, wenn du auch total gepackt hast, vielleicht Viertelstunde oder 20 Minuten wirst du nur bis zu deiner Station gehen, wo du mal dann besuchst. Dann vielleicht manche rennen schon, ja, 1,90 Stunden. Was würde Jesus tun, wenn Jesus auf meiner Stelle zu irgendjemandem besuchen will? Wird er auch so denken wie ich? Oder sagt er, mir ist das egal, was das kostet? Für mich ist dieser Mensch teuer. Ihn möchte ich besuchen. Unabhängig davon, was das kostet, eine Stunde. Und das hilft mir. Ich kann nur so handeln, weil ich Jesus liebe und er liebt mich. Ich würde nie in meinem Leben jemanden besuchen fahren, den nicht mein Verwandter ist und dafür noch 1,90 pro Stunde zahlen. Deswegen, schaut mal, gleichgestaltet werden. Symorphos steht auf Griechisch. Sie sind in Form und Inhalt absolut gleich. Das heißt, Ziel der Errettung. Er möchte, dass ich mehr und mehr Jesu ähnlich werde, wie man alles gesagt hat. Das heißt, jeden Tag, wenn ich aufgewacht bin, eine Frage. Ich möchte heute noch ein bisschen mehr, ähnlicher wie Jesus sein. Noch ein bisschen ähnlicher. Ja, sagt mal ganz ehrlich, nicht laut. Wer steht auf mit solchen Gedanken? Morgens. Ja, Noch ein Tag hat mir Gott geschenkt, damit ich noch ein bisschen ähnlicher werde wie Jesus. Meistens nicht. Meistens sagen wir sowas nicht, aber das ist das Ziel der Rettung. Er hat mir gerettet, nicht, dass ich in die Hölle nicht gehe. Das ist ein Nebenprodukt der Rettung. Alle anderen, ja, lese ich, Ebenbild. Also gleichgestaltet werden, Ebenbild. Ebenbild heißt Icon. Die Russen und Deutschen kennen dieses Wort alle. Die hiesige Deutschen schon, die hier geboren sind, oder hiesige Deutschen. Übrigens, unsere Kinder sind auch hiesige Deutschen, ja? Schon. Die kennen aus Englischem Icon. Ja? Bild. Das ist auch griechisch. Und die Russen haben Ikonen. Ja, aber in der orthodoxischen Kirche, wie heißen die auf Deutsch? Auch Ikonen. Ikone, ja. Ikone. Auf Russisch auch so, Ikone. So wird man anders ausgesprochen. Warum? Weil das ist jetzt ein Ebenbild. Das ist, die haben einen Menschen gesehen und haben gesagt, guck mal, wir malen ein Bild, 1:1, wie er war. Und das ist sein Abbild. Oder Ebenbild. Und die haben dieses Wort genutzt. Christus ist Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir werden diese Stelle nicht lesen. Skript ist auch dafür gedacht, dass ihr zu Hause auch liest. Wenn du sagst, verstehe das nicht oder ich habe darüber nicht nachgedacht, wo kann ich das überprüfen? Es gibt immer Stellen, die du zu Hause nachlesen kannst. Ihr könnt mal noch ein paar Stellen dazu schreiben. Bei 2. Korinther 4,4 steht, du kannst mal oben 3,18 auch schreiben. In 3. Kapitel 18. Vers ist auch diese Gedanke noch mehr aufgeleuchtet. Oder bei Kolosser 1,15 kann man Komma schreiben, plus 3, 3. Kapitel 10. Vers. Es wird auch darüber gesprochen. Also 2. Korinther 3,18 und Kolosser 3,10 dazu. Christus ist Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kennt ihr diese Geschichte? Als die Jünger gefragt haben, zeigt uns Vater. Was hat er gesagt? 3 Jahre bin ich unter euch. Und ihr kennt Vater nicht? Das ist unser Ziel. 3 Jahre bin ich schon bei der Arbeit. Menschen sollen wissen, wer Jesus ist. Nach 3 Jahren meinem Studium, wenn ich studiere, alle Mitstudenten sollen erfahren, wer ist Christus. Genauso, zeig mir euer dein Gott. 3 Jahre bin ich unter euch und ihr kennt nicht meinen Vater? Habt ihr mich gesehen? Ja, ich tue alles, was mein Vater getan hat. Vater in Christus ist auf die Erde gekommen. Und lies mal das Evangelium nach Johannes. Alles, was mir Vater gesagt habe, sage ich. Alles, was er mir getan, gezeigt hat, tue ich. Alles, was er mir gesagt hat, alles, was er hat mich gesandt, er hat mich gesandt, er hat mich gesandt, er hat mich gesandt. Warum sagt er das oft, ganz oft so was? Damit wir verstehen, aha, er tut überhaupt, Vater sagt ihm und er geht und tut. Vater sagt ihm und er geht und tut. Vater sagt ihm und er geht und tut. Warum? Hast du keine eigene Wille oder so? Gibst du freie Willen? Kannst du Nein sagen? Nein, kann ich nicht. Warum? Weil ich Vater liebe. Aha, was heißt das Vaterliebe? Weil ich Vater liebe, wenn er Vater liebt. Was sagt Jesus im 14. Kapitel Johannes Evangelium? Der mich liebt, was wird er machen? Der kann chillen, oder? Ja, Kinder wissen schon, was das ist, ja? Chillen. Erwachsene, wisst ihr, was chillen ist? Nichts tun. Auf dem Couch liegen und Hände spielen. Das heißt auch chillen. Oder lass mich einfach in Ruhe, ich will chillen. Nichts tun. Ja? Und dann noch in Urlaub fahren. Von wo weiß ich, wovon in Urlaub? Weiß ich, von chillen. Von Schillen in Urlaub. Was sagt er, wer mich liebt? 14. Kapitel Johannes Evangelium. Er wird meine Gebote. Merkt ihr? Ich liebe meinen Vater, deswegen tue ich alles, was er mir sagt, Jesus sagt. Und jetzt sagt er an seine Jünger, wer mich liebt? Wie kann man erfahren, ob ich Jesus liebe oder nicht? Ganz einfach. Dann tue ich, was er mir sagt. Da kommen wir auch später dazu. Ja, auch werden wir ein bisschen, glaube ich, morgen darüber mehr reden. Hat er auch vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes Jesus gleichgestaltet zu werden? Das ist das Ziel der Errettung der Menschen von der Sünde. Alle anderen Dinge, die der Mensch in seiner Errettung findet, sind nur begleitende Ziele. Der Mensch wird von der Macht der Sünde und des Todes errettet, wird nicht in die Hölle oder Feuersee gehen. Die Hölle ist nicht so schlimm. Das Feuersee ist schlimm. Im 20. Kapitel, Hölle, wird alle Toten abgeben. Die Hölle ist nicht Endstation. Ist auch schlimm. Und Hölle wird alle Toten vor Gericht stellen, lebendig. Und die werden gerichtet und ins Feuersee geworfen. Und Jesus hat uns auch befreit. Und diejenigen, die Buße getan haben, davon. Aber das ist nicht das Ziel der Rettung. Das ist Nebenziel. Wird nicht in die Hölle vor See geworfen oder gehen, bekommt den Sinn des Lebens und die Hoffnung des ewigen Lebens und so weiter und so fort. Alle diese Dinge dienen gemeinsam nur einem Hauptziel, der Verwirklichung der Christenebenbindlichkeit. Wir werden bald Weihnachten haben. Ja? Und was ist wichtig, sag mal so, es gibt, verteilt ihr auch hier Geschenke für Kinder oder nicht? Zum Weihnachten, in welchen Form? Schuhkarton, Tüte, in die Tüten. Ja? Was ist wichtig an diesem Geschenk? Tüte. Oder nicht? Ohne Tüte kriegst du, ja, stell dir mal vor, wie kannst du alles haben, wenn man so eine Tüte ist und da sind 7, 8 oder 20 Gegenstände. Apfel, Schokolade, keine Ahnung, Spielzeug und Kugelschreiber und keine Ahnung. Und dann kriegst du so. Was ist wichtig? Das ist Haupt. Und du kommst da, oh, boah, das ist da, da ist da, da ist da. So stelle ich mir vor, Rettung von Menschen. Hauptziel, Ebenbild Christi. Und dann guckst du, oh, ich gehe nicht in die Hölle. Nein, wow, klasse. Jetzt habe ich Sinn des Lebens. Ja, wow, schön. Jetzt kann ich anderen dienen. Wow, noch. Aber ich halte diese Tüte und das heißt, weißt du, wofür ist das alles? Wofür? Damit du meinem Sohn Jesu ähnlicher wirst. Ah, jetzt kannst du das alles gebrauchen. Jetzt kannst du das alles gebrauchen. Das wird alles dienen, wird mich motivieren, Jesus zu dienen. Zweitens, das Ziel der Schaffung der Menschen. Das Ziel der Schaffung der Menschen. Heute viele Menschen behaupten überhaupt, dass wir nicht erschaffen sind. Versuch mal Menschen. Weißt du, wozu du erschaffen bist? Ich erschaffen. Wir sind von der Affe. Wenn ich mal so was höre, vielleicht du von der Affe, ja, weiß ich nicht, aber ich nicht. Wenn du mich ansiehst, ich gleiche einer Affe nicht. Ich bin anders. Weißt du, wie ich sehe, wie Jesus Christus aussieht? Er hat mich nach seinem Ebenbild, nach seinem Bild gemacht. Warum hat er Menschen geschaffen? Ja, als Gott Menschen schuf, verfolgte er dasselbe Ziel, das er in der Rettung verfolgte. Jetzt schaut mal, wir haben schon von Anfang an darüber ein bisschen gesprochen. 1. Mose 1, 26, 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich. Wieder diese beiden Worte. Ja, Ebenbild und ähnlich, gleichgestaltet. Christi Ebenbindlichkeit, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sie regt auf der Erde. Wenn ich sowas lese, wisst ihr was? Gott hat mir irgendwann ein großes Geschenk gegeben. Ich glaube mal, ja, wir haben alle dieses Geschenk, wir nutzen nur nicht. Wenn ich sowas lese, ich versuche mich in diese Situation hineinzuversetzen. Ich bin Adam. Ich bin jetzt erschaffen worden. Ich kann reden. Wow, weich, schön. Vielleicht habe ich mich auch irgendwo im Wasser gesehen, wie ich aussehe. Toll. Und dann kommt Gott und sagt, ja, sollst du herrschen über alles. Welche Frage du als Adam sofort bekommst? Hast du schon Erfahrung damit? Weißt du, wie das geht? Meine erste Frage, wie? Über alle Fische, ja. Alle Tiere, ja. Alles Kriechenden, ja. Sich mehren, wie sich mehren? Mit wem? Wie funktioniert das überhaupt? Was redest du da? Stell mal vor, du bist Adam. Oder meinte, dass er schon Adam mit so einem großen Kenntnis erschaffen hat, dann sagt, ja, kein Problem, mache ich das schon. Das überlegt man einfach. Und dann gibt dem Menschen zwei Gebote. Sofort. Welche? Die ihm helfen, das alles zu tun. Oder die ihm helfen, das heißt, wenn ich Adam bin und ich muss Garten Eden pflegen, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Jemand muss mir sagen, oder nicht? Ich bin gezwungen, mit ihm in Kontakt zu bleiben, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gut ist, was schlecht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort schlecht niemals gehört. Und dann Gott sagt, pass auf. Zwei Gebote. Welche? Seht ihr. Nur warum ständig vom zweiten Gebot wir beginnen? Warum beginnen wir immer mit Verbot, nicht mit Gebot? Es gibt zwei Gebote. Du darfst alles, alles essen. Also erstes Gebot, du darfst alles essen. Richtig oder nicht? Und zweites Gebot, Verbot ist, ja? Du, von einem darfst du nicht. Meistens, das ist nicht neu, meistens sagen wir, weil wir stellen uns so Christentum auch vor, ja? Wenn ich Buße tue, und dann darf ich nichts. Du darfst alles essen. Von einem Baum darfst du nicht essen. Nur mit diesen Bedienung, mit dieser Bedienung können sie dieses Ziel verwirklichen. Und sie wissen nicht, weil was ist für ein Baum ist das? Von welchem ich essen nicht darf als Adam. Wovon? Böse? Das heißt, ich habe keine Ahnung, was böse und was gut ist. Ich werde stehen und warten, bis mein Gott am Mittag kommt und sagt, Adam, wo bist du? Hier, ich habe keine Ahnung. Du hast mir gestern gesagt, dass ich mal mit Kirschen was machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann Gott vielleicht sagt, doch mal so und so und so. Ah ja, okay, gut. Und da, jetzt weiß ich. Er kann nicht bewerten, was gut oder was schlecht ist. Er hat diese Fähigkeit nicht in sich. Und er ist komplett an Gott orientiert oder von ihm abhängig. Er kann nicht leben ohne Gott. Darf ich so stellen oder nicht? Darf ich so Flipchart stellen hier oder nicht? Es gibt keiner, der mir sagt, und ich kann nicht bewerten. Gott, darf ich so stehen? Darf so, okay, danke. Dann habe ich gestellt. Merkt ihr? Das heißt, der hat seine Macht an Menschen delegiert. Sie können und müssen und dürfen jetzt herrschen und alles bebauen und alles, um alles sich sorgen. Aber mit Bedienung. Nur das tun, was er denen sagt. Und deswegen dürfen die diesen Baum nicht antasten. Oder nicht antasten, hat schon Eva gesagt. Gott hat nicht gesagt, antasten. Gott hat gesagt, dass sie nicht essen von diesem Baum dürfen. Für wen hat Gott, der Herr, die Erde überhaupt geschaffen? Vielleicht sagt es ganz oft für Menschen. Natürlich für Menschen. Also manche Menschen, habt ihr gesehen, wie manche Menschen laufen auf der Erde? So. Erde, freue sich, ich betrete dich. Nur Gott hat schon für mich schon gemacht, Erde, oder nicht? Für mich? Ich bin doch. Freu dich. Es gibt solche Menschensuche. Doch heißt das, auf Russisch heißt das, Erde, freu dich. Ich betrete dich. Ja. Ich betrete dich oder streite über dich. Ich glaube nicht, dass er die Erde für uns geschaffen hat, weil dieser Stelle steht nicht bei euch, 3. Mose 25, 23 steht, dass das alles gehört mir, sagt Gott. Die Erde und alle Menschen. Ich glaube und bin davon fest überzeugt, dass er die Erde für sich selbst geschaffen hat. Er entwarf sie auch, wie er sie wollte. Als alles fertig war, bildete Gott den Menschen, damit er sein Vertreter auf der Erde wird. Gott delegierte den Menschen seine Macht, dass sie ihn hier in absolut allem, äußerlich wie auch innerlich, widerspiegeln können. Widerspiegeln können. Ihr könnt auch schreiben, widerspiegeln oder nicht schreiben, wie ihr wollt. Ja? Also erste Luke war sich selbst und zweite Luke widerspiegeln, zweiten Absatz von unten. Er hat äußerlich und innerlich Menschen so gemacht, dass sie sich selbst ähnlich. Und er kann denen vertrauen. Aber sie wissen sowieso nichts, was sie tun sollen. Stell dir mal vor, wenn man Außerirdische irgendwann, ich weiß nicht, glaubt ihr an Außerirdischen oder nicht? Ich nicht. So, irgendwie nicht. Aber und dann kommt irgendein Außerirdischer auf der Erde zu dieser Zeit. Es gibt doch, Christen glauben an Außerirdischen. Es gibt einen Zeichentrickfilm, wie heißt der? Irgendein Buch. Nein, nicht Dschungelbuch. Da gibt's Mädchen und Junge und ein Roboter und die fliegen durch die Zeit. Fliegende Haus oder sonst irgendwie sowas, ja? Es gibt so, wir glauben an Außerirdischen. Und dann sind die teilweise zu diesem, und ich bin auch so, wenn ich Bibel lese, ich bin genauso. Ich möchte immer so dahin reisen, Was hat Adam jetzt gedacht? Was hat die Eva jetzt gedacht? Warum haben sie sowas getan? Ja? Und dann stell dir mal vor, ein Außerirdischer besucht Adam und Eva im Garten Eden. Und dann guckte und sagt, interessant. Was interessant? Jetzt weiß ich, was euer Gott liebt und was er nicht liebt. Warum? Weil er fragt alles bei ihm, was gut und was schlecht ist, und dann sagt er, was gut und was schlecht ist. Ich beobachte einfach eures Leben und ich weiß, was für euer Gott gut ist, und ich weiß, was für euer Gott schlecht ist. Richtig? Und das ist das Ziel der Schaffung der Menschen. Ja, deswegen Ebenbild, wie äußerlich wie innerlich auch. Genau zu diesem Zweck hat Gott der Herr den ersten Menschen seine ersten Gebote gegeben, 1. Mose 2, 15, 17. Da der Mensch Gott auf der Erde makellos widerspiegeln vertreten soll, muss er nur das tun, was Gott der Herr von ihm will. Nicht mehr und nicht weniger. Ansonsten fängt er an, sich selbst zu widerspiegeln. Das machen wir alle zu Hause und in der Ehe auch. Ja? Wir erste 5 Jahre versuchen wir einander zu verändern. Ja? Übrigens auch interessant für diejenigen, die nicht verheiratet sind. Die Mädchen, wenn ein Junge heiraten möchte, er guckt Mädchen an und sagt, sie wird immer so bleiben, wie sie ist. Und Mädchen guckt auf ihn und sagt, in ein paar Jahren verändere ich dich. In ein paar Jahren wirst du anders sein. Wir versuchen erst 5 Jahre ungefähr einander zu verändern. Und bei manchen klappt es. Bei manchen nicht, ja, und manche versuchen es weiter und irgendwann muss man aufhören, einander zu verändern. Muss man was anderes machen, was Gott will, dann kommen wir auch dazu. Sich selbst zu widerspiegeln ohne diese Geboten, genau das geschah nach dem Sündenfall. Genau das hat die Schlange der Frau angeboten. Ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. 3. Kapitel, 5. Vers Genesis. Genau deswegen wurden sie aus dem Garten Eden weggeschickt. 3. Kapitel, 22. Vers. Genau das hat die Schlange gesagt. Es übrigens, lies mal zu Hause 3. Kapitel. Die Rede von der Schlange. Und was geschah nachher? Und dann versuch mal, dann Schlange anzuklagen. Kriegst du nicht. Sie hat nichts belogen. Sie hat nicht alles richtig gesagt, aber belogen hat sie nicht. Sie hat gesagt, ihr werdet wie Gott. Richtig. Ja? Er schaut, er stirbt nicht. Stimmt nicht. Sind sie gestorben sofort? Auch nicht wirklich, ja? Wir kennen schon aus unserer Perspektive, aber schaut mal einfach aus Perspektive 3. Kapitel. Stell mal vor, dass du nichts weißt, was man nachher passiert. Ja, Gott hat gesagt, dass wir sterben, wenn wir antasten. Ja, stirbt ihr nicht, habt keine Angst. Gegessen? Am Leben geblieben. Stimmt. Und jetzt wissen wir, was gut und was schlecht ist. Wie Gott. Brauchen die jetzt Gott? Benötigen die jetzt nach dem Sündenfall, benötigen sie noch Gott oder nicht? Wofür? Sie wissen selbst jetzt, was gut und was schlecht ist. Wofür brauche ich dann ihn? Ich weiß, was man macht. Wenn ich nicht weiß, ich kann YouTube anschalten und gucken. Oder bei Google fragen. Google weiß alles. Nein. Wisst ihr warum? Wisst ihr, wo wir uns wie Götter verhalten? Zu Hause. Zu Hause. Ehemänner, Frauen, Kinder. Kinder mit 14 Jahren wissen alles. Ich weiß, das ist gut. Also wenn Kind irgendwo nicht fahren will und du sagst, komm, fahren wir, nein, ich will nicht, komm, das ist ja gut, nein, das ist schlecht für mich. Nein, glaub mal, Papa und Mama wissen, dass das gut für dich ist. Nein, du liebst mich nicht, du zwingst mich. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ihr sagt in der Erziehung, das ist nicht unser Thema. Zu Hause sind wir Götter. Wenn ihr nicht glaubt, lädt mich nach Hause ein. Und ich erzähle euch, dass ihr in falsche Farbe Wände gemalt habt, falsche Tapeten angeklebt habt, nicht richtige Sofa gekauft habt. Und steht auch falsch, diese Sofa, ja? Und so weiter und so fort. Ich erkläre mal. Weil, und dann irgendwann Judith sagt mir, weißt du was? Warum? Weil ich selber weiß, was gut und was schlecht ist. Und wenn Jakob nicht überzeugt ist, überzeuge ich ihn. Und das ist Kampf. Wir werden morgen darüber sprechen. Und da kommen Streitigkeiten und Kämpfe. Und Jakob fragt, woher kommen die Streitigkeiten und Kämpfe zwischen euch? Wisst ihr? Ja. Woher? Wenn so Gott will, dann morgen reden wir darüber ein bisschen mehr. Das Ziel der Auserwählung des Volkes Israels, Adam und Eva haben den Plan Gottes demoliert, in Anführungsstrichen, indem sie das Ziel ihrer Erschaffung nicht erfüllten. Die Menschheit entwickelte sich selbst ohne Gottes Eingreifen, was zwingend zur größten Katastrophe aller Zeiten geführt hat, der globalen Flut, steht in 1. Mose 6 bis 8, wenn du willst, kannst du mal schreiben. Gott hat nur eine einzige Familie am Leben gelassen, die ebenfalls Gottes Erwartungen nicht erfüllte konnte. Sie fangen an, für sich und ihre eigene Begierden zu leben. 1. Mose 9, 21. War betrunken und nackt. Ja, ich weiß, dass manche behaupten, dass vor dem Flut wussten sie nicht, der Gärungsprozess nicht war, aber das weiß keiner. Das sind nur Vermutungen. Ne? Dann wählte der Herr Abraham aus, damit aus ihm ein großes Volk entstehen wird. Und er wird genau das machen, was alle anderen, die vor ihm waren, Adam, Noah und anderen, nie geschafft haben. Den heiligen Charakter Gottes in der verdorbenen Welt widerspiegeln. Um das tun zu können, muss man die Gebote des Herrn bzw. seine Anweisungen für den Alltag kennen. Interessant, dass in 1. Mose 18, 19 Gott sagte über Abraham, dass er alle meine Gebote erfüllt hat, obwohl Gesetz noch nicht da ist. Wie? Was meint Gott? Der hat alle meine Gebote und Anweisungen erfüllt. Woher weiß Abraham alle Anweisungen und Gebote? Was meint jetzt er? Interessant, wenn wir sowas lesen, dann müssen wir uns solche Fragen stellen. Was meint jetzt Gott überhaupt? Welche Anweisung? Alles, was Gott ihm gesagt hat, hat er getan. Alles. Nimm deinen Sohn. Hat er genommen. Geh aus deiner Verwandtschaft. Ist er gegangen. Aber natürlich hat er nicht alles richtig gemacht, weil wenn Gott zu ihm nicht redete, dann macht er irgendwelche Fehler. Und dann... Wieso hast du nicht gewartet? Ich habe dir doch gesagt, was du machen sollst. Ja? Sollte Lot auch mitnehmen? Und Vater? Nein. Merkt ihr, Gott redet mit ihm nicht. Bis er allein ist. Wie soll ich auch noch sagen? Jetzt komm mal her. Das ist ja sehr interessant. Und alles, was ihm Gott sagt, tut er. Auch nicht immer so perfekt, aber tut er. Und er hat alle Gottes Anweisungen erfüllt. Lies mal zu Hause 1. Mose 18, 19. Gott selbst über Abraham sagt, steht diese Stelle da bei euch aufgeschrieben. Im Weiteren formt Gott sein Volk aus Abrahams Nachkommen, indem er es durch unterschiedliche Prüfungen führt. Infolgedessen führte Mose das Volk aus der ägyptischen Sklaverei und Gottes Ziel bleibt weiterhin unverändert. Kommt, möchte jemand jetzt ein bisschen die Bibel lesen? Ein paar Bibelstellen, wer möchte? So, 2. Mose, lesen wir auf 2. Mose. 2. Mose, 6. Kapitel, 5 bis 7. Wer möchte? Haben wir jetzt eins. So, jetzt 19. Kapitel, 5. 6. Vers. Haben wir. 29. Kapitel, 45, 46. Haben wir. Gut, dann lesen wir 2. Mose 6, 5 bis 7.
Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft retten und will euch erlösen. Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte.
jetzt 19, 5 bis 6. Jetzt 29, 45, 46. Im dritten Buch Mose, wo der Herr seinen Charakter durch unterschiedliche Gesetze und Anweisungen beschreibt, befiehlt er dem Volk, genauso heilig zu sein, wie er heilig ist. Das bedeutet, dass sie nicht anderes, als der Herr es will, leben und handeln sollen. 3. Mose 11, 44, 45. Jetzt andere möchten lesen oder genau die gleichen. Ja gut, Daniel, beginnen wir bei dir wieder. 3. Mose 11, 44, 45. Dann bis, wie heißt du? Paul. 20. Kapitel. Vers 7, 8 plus 26 steht nicht bei euch, könnt ihr auch aufschreiben. Und der andere Bruder weiß ich nicht auch, wie er heißt. Und Andreas 22, 31, 33, bitte. So, 11. Kapitel 44, 45. Zwanzigste Kapitel 7 bis 8 plus 26. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und haltet meine Satzungen und tut sie. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Kannst du lesen? Kannst du lesen auch? Lesen. Lesen. So, 22, 31, 33. Und manche sagen, naja, da steht alles im Alten Testament, Gebote, Gesetze, Anweisungen, das ist nicht für uns, wir sind doch neutestamentliche Gläubige, richtig? Dann reißt man Alte Testament aus deiner Bibel und schmeißt weg, wenn du so glaubst. Oder Geschichten sind toll, ne? Wegen Geschichten kannst du lassen. Was ist mit allen Geboten und Gesetzen? Wofür sind die da? Gott erschafft Menschen, gibt Gebote. Gott erschafft für sich selbst Volk und was gibt er denen? Sofort. Gebote. Und jetzt im Neuen Testament, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Wer sagt das? Jesus. Was hat sich verändert? Das ist, ich kann auf dieser Erde so leben und sein Ebenbild oder Ähnlichkeit oder mein Charakter ähnlich Charakter Christi hier zeigen, nur wenn ich tue das, was er von mir will. Wo kann ich das erfahren? Woher soll ich das wissen? Woher? Aus der Bibel, aus Altem Testament und Neuen Testament. Das heißt, Gebote sind da. Übrigens, im Neuen Testament sind, ich glaube mal, mehr als zweimal mehr geboten als im Alten Testament. Im Alten 613, glaube ich, und im Neuen 1245 oder sowas ungefähr. Alle Imperative sind Gebote, sind Befehlsformen. Lest mal alle Imperative, zählt mal alle Imperative im Neuen Testament, sagt, meine Güte, wer hat das ausgedacht? Altes Testament, Neues Testament, da sind Gebote, hier bin ich frei. Aha, frei wovon und wofür? Wofür hat Gott dich frei gemacht? Frei, seine Gebote zu erfüllen. Natürlich nicht, dass ich mal Punkte erreichen möchte im Himmel. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube mal, die Brüder predigen hier darüber, Gnade und so weiter, predigte, ja? Wisst ja, durch diese Gebote oder durch Anhalten Gebote kriege ich keine Punkte da im Himmel. Ich tue das nur, weil ich ihn liebe. Alle, die Gott lieben. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann wirst du Bibel lesen und erfahren, wie ich aussehe, meinen Charakter mehr und mehr verstehen. Und ich will so handeln, ich kann nicht, aber will. Brauche ich Hilfe von dir? Ich sage meinen Kindern ganz oft und ständig,
Du schaffst nicht, das zu tun, was du versprochen hast. Nie in deinem Leben. Warum? Weil du schaffst nicht. Ohne Jesus ist unmöglich, ihn dein Versprechen zu halten. Ist nicht möglich. Ja, das ist das letzte Mal. Mama, ich werde nie mehr lügen. Habt ihr auch so gemacht? Schön, guter Junge, mach so weiter. Das heißt, dass du einen Pharisäer erziehst. Wenn du... Du, das war nicht direkt in deiner Anspielung. Aber wenn ich sage, schön, super, er schafft nicht. Er hat dich jetzt schon belogen, dass er nicht mehr lügen wird. Ohne Jesus kannst du es nicht. Ich brauche seine Anweisung, ich brauche ihn. In diesem Zusammenhang muss man sagen, dass im Neuen Testament daran nichts geändert wurde. Bis heute noch bleibt das Ziel Gottes, dass wir heilig sein sollen, bestehen. Gott hat das nicht außer Kraft gesetzt. 1. Petrus 1, 13 bis 21 werden wir auch nicht lesen. Wie 1. Petrus sagt, seid heilig, weil ich heilig bin, und zitiert Levitikus. Wem? Neutestamentlichen Gläubigen. Das heißt, das Prinzip hat sich nicht verändert. Form hat sich verändert. Opferung, Priestertum und so weiter. Tempeldienst hat sich verändert. Aber Prinzip, seid heilig. Und heilig heißt, genauso tun, wir haben jetzt gelesen im Levitikus, was man Petrus zitiert, was Gott von mir will. Seid heilig, wie ich heilig bin. Das ist unmöglich, so zu leben. Das ist unmöglich, so zu leben. Mit anderen Worten, Menschen, die den Israeliten begegneten, sollten in ihrem Lebensstil den Charakter oder Ebenbild, ja, ich habe Christi geschrieben, bemerken, ihr könnt auch Gott schreiben, das ist jetzt je nachdem, ja, Charakter Gottes bemerken. Und jetzt kommen wir zum Ziel des Kommen von Heiligen Geist. Jedoch konnten die Menschen Israeliten solche heiligen Handlungen nicht hervorbringen. Sie konnten es nicht schaffen, Gott gleich zu sein. Gott beschließt dann die Erde selbst in seinem Sohn zu besuchen. 1. Timotheus 3,6 steht übrigens in Hesekiel Kapitel 31. Gott sagt, ich komme selbst höchstpersönlich vorbei und werde meine Schafe weiden. Und dann plötzlich steht Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Den muss man kreuzigen. Er beansprucht Titel Gottes. Sagt, ich bin da, ich bin gekommen. Christus ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Die ersten Menschen waren nach seinem Ebenbild geschaffen, konnten aber das Ziel Gottes nicht erfüllen und wurden deswegen aus dem Garten Eden weggeschickt. Jesus widerspiegelte Gott zu 100%ig, als er auf der Erde lebte. In Johannes 14,9 steht, durch sein Leben hat er den Menschen gezeigt, wie die absolute Ebenbildlichkeit Gottes aussehen soll. Absoluter Gehorsam gegenüber seinem Vater, ohne Fragen zu stellen. Vielleicht kannst du mal jetzt an eine Begebenheit sich erinnern. Lazarus tot. Kennt ihr? Habt ihr schon gehört? Lazarus tot war. Steht Jesus und betet laut. Warum? Er sagt, ich weiß, dass du mich hörst. Das heißt, Jesus brauchte nicht. Er steht da und die haben so einen Kontakt miteinander, mit Vater. Und sagt, er denkt jetzt, steht und denkt, den muss man jetzt rausholen. Und dann, das ist absolute Wille des Herrn. Er sagt, wie kann er mich jetzt nicht hören, wenn das sein Wille ist? Und dann sagt, ich weiß, dass du mich hörst, aber damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, sage ich jetzt laut, Lazarus, gehe ich heraus. Er musste das nicht sagen. Er konnte nur an diesem Grab gucken und belegen und einfach darüber nachsehen und nachdenken. Und dann konnte er rausgehen. Damit sie glauben. Warum hat er das gesagt? Damit wir sehen, wie diese Abhängigkeit Vater-Sohn funktioniert. Und dann versuche ich auch so zu leben. Irgendwie klappt nicht. Irgendwie klappt auch nicht wirklich. Lies das Evangelium nach Johannes und markiert oder schreibt alle Worte und Aussagen auf, wie der mich gesandt hat, nicht damit ich meine Wille tue, denn ich suche nicht meinen Willen und ähnlichen. Und dann werden wir mehr und mehr verstehen, was das bedeutet, Christi Ebenbildlichkeit. das Ziel des Kommens des Heiligen Geistes, nachdem die Menschen am Beispiel von Jesus gesehen haben, wie man in Gehorsam gegenüber Gott leben sollte, haben sie verstanden, was der Herr von ihnen wollte. Jetzt hat das Leben einen Sinn bekommen, aber wie sollten sie in dem Gehorsam gegenüber Gott bleiben und in allem sein Ebenbild in der verdorbenen Welt widerspiegeln? Ich habe es verstanden, ja. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Lehre mich beten, Vater unser. Okay, kapiert. Damit man so jetzt beobachtet. Ich habe alles abgeguckt, was Jesus gemacht hat. Und dann ist er weg. Schaffe ich nicht. Klappt irgendwie nicht. Ich versuche schon alles zu tun, was ich getan habe, aber irgendwie klappt nicht. Warum? Kommen des Heiligen Geistes. Genau deswegen hat Christus, nachdem er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt das himmlische Königreich seines Vaters erreichte, den Menschen, die an seinen stellvertretenden Tod geglaubt haben, den Heiligen Geist auf die Erde geschickt. Dadurch haben sie endlich die Möglichkeit bekommen, den Willen des Herrn zu tun. In Johannes 14, 15, 16 steht, könnt ihr auch zu Hause lesen, ich glaube mal, wird oft gepredigt, am Pfingsten oder am besten Schauwort heißt dieses Fest, ich schicke einen Beistand, ja? Ich sage meinen Vater und dann schickt er einen Beistand und wird immer unter euch sein und bei euch bleiben. Ja? Kennt ihr diese Stelle so ungefähr? Christus gleichgestaltet zu werden, indem sie Tag für Tag die Bibel studieren und ihren Charakter mit dem Charakter Gottes vergleichen. Und ihren Charakter mit Charakter Gottes vergleichen. Sie bitten danach auch den Herrn, dass er sie verändert und ihnen Kraft gibt, mehr und mehr das Ebenbild sein Gottes zu widerspiegeln. Mehr und mehr so zu handeln, wie Christus es an ihrer Stelle getan hätte. Öfter und öfter Entscheidungen auf der Basis der Bibel und nicht nach eigenen Lusten, Kenntnissen, Bildung oder Erfahrungen zu treffen. Wir haben bei uns in der Gemeinde, wir mieten Räumlichkeiten bei einer Gemeinde und ganz eng mit denen in Kontakt sind. Ja, einmal pro Monat feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Und einmal predigte für Neubekehrte, Pastor oder Ältester aus dieser Gemeinde, predigte für Neubekehrte, die Taufebund geschlossen haben. Und dann hat für sie Predigt vorbereitet und wir waren also bei gemeinsamen Gottesdienst. Ja. Und dann sagte er, wisst ihr, wie man unterscheidet neubekehrten Christen von Christen, die schon 10, 20, 30 Jahren mit Christus leben? Die Neubekehrten sagen so, am Sonntag gehe ich zu Gottesdienst, am Montag gehe ich zur Arbeit, am Dienstag gehe ich zu Bibelstunden und am Mittwoch so und so und so und so. Und sagt die Leute, die schon 20 Jahre mit Christus leben, sagen, Jesus, was willst du, dass ich für dich tue morgen? Natürlich mit Gedanke, dass er zu Gottesdienst fährt, aber merkt ihr, ich fahre heute zu dir, was willst du, dass ich für dich unterwegs tue? Was willst du heute von mir überhaupt? Was möchtest du, dass ich heute tue? Ich weiß es nicht. Das heißt, diese Abhängigkeit wächst in Menschen. Und die haben schon verstanden, wir haben schon versucht, Jesus nachzuahmen. Wird noch schlimmer. Deswegen, ich weiß es nicht, genauso in der Ehe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche dich. Die Ehe ist der geeignetste Platz für dieses Ziel, wo einer dem anderen maximal effizient hilft, seinen Charakter in den Charakter Christi umzugestalten. Genau deswegen wollen zwei Menschen in eine Ehe treten, damit sie einander helfen, Gottes Ziel zu verwirklichen, Christus immer ähnlicher werden und den Schöpfer dadurch verherrlichen. Ich habe jetzt eine Frage. Also ihr beobachtet Leben von anderen und könnte von sich selbst auch sagen. Gibt es Ehen, wo man zwei Menschen, Ehemann und Ehefrau, absolut gleiche Charakter haben? Habt ihr schon irgendwo gesehen? Warum? Meistens in der Ehe sind eines Extrovert und andere ist, habt ihr solche Worte gehört? Ich habe gelernt, habt ihr keine Angst. Extrovert, Introvert. Introvert schweigt und alles wie Schwamm in sich nimmt, beleidigt sich. Ja? Er fängt sich an zu beleidigt sich selbst, also und der andere steht, so einer schreit und der andere schweigt, ja, und dann diejenige, der schreit oder die schreit, sagt, hör auf mich zu schweigen, schweige nicht auf mich, warum, Weil er kämpft so, ja? So eine Taktik. Das heißt, einer ist Extrovert und der andere ist Introvert. Einer möchte sofort alles klären, so wie ich, ja? Nein, wir müssen sofort das klären. Ich bin jetzt nicht in der Lage zu reden. Nein, bis zu Untergang, Sonnenuntergang müssen wir alles klären. Na, lass mich doch ein paar Minuten nachzudenken. Nein, du gehst nicht raus, bis wir es nicht klären. Können wir das nicht morgen machen? Nein. Das sind die Extroverten, ja? Und die Introverten, lass mich doch in Ruhe. Oder schweigt einfach, sitzt und guckt und sagt, irgendwann hört er auf. Ja? Und jetzt schaut mal, wenn zwei Extroverten, und dann, das ist die Ehe. Und wenn man zwei Extroverten eine Ehe schließen, was passiert, was meint ihr? Sie bringen einander um. So, und jetzt zwei Introverten, wenn sie Ehe schließen. Manche lachen schon. Was wird mit denen passieren? Auch gleiche Ergebnis, nur andersrum. Ja, einschlafen für die Ewigkeit. Die schlafen einfach ein. Na, stell dir mal vor, zwei sitzen und schweigen. Und aufeinander gucken. Oder zwei schreien aufeinander. Das wird nicht lange dauern. Glaub mir. Warum, habe ich mich gefragt. Warum? Und meistens ist es so, die Jugendlichen, wenn die mit Mädchen Freundschaften haben, dann meistens Extraverten mit Extraverten heiraten Introverten. Also meistens ist es so. Weil er sagt, merkte, sie ist schön, aber nicht für mich. Ich kann mich nicht durchboxen bei ihr. Und zwei Extraverten, ja? Stellt mal vor, zwei Tiger in einem Käfig. Ja. Oder zwei Mäuse, ja? So, mein Mäuschen, das weiß ich, wer das ist, wenn ein anderer Mäuschen nennt. Elefantchen, ja? Ja, ich komme jetzt, mein Elefantchen. Warum, habe ich mich gefragt? Weil die helfen einander. Einer hat Vorteile und Nachteile. Und der andere hat Vorteile und Nachteile. Die kommen zusammen. Meine Vorteile. Und das ist eine Ehe. Das ist eine Ehe. Ehebund. Ich kenne meine Frau. Wir sind schon seit, übrigens, wenn, lacht nicht, meine Frau in diesem Jahr sagt, wir sind schon 20 Jahre verheiratet. Ich stehe so doof wie sie. Ja. 21 schon. Hat's vergessen. Frau hat vergessen. Vielleicht so toll leben wir, weiß ich nicht, aber sie hat irgendwie vergessen oder schlecht, so, keine Ahnung. Der 21, nicht 20. So reden wir miteinander. Nach 21 Jahren darf man schon so reden. Erste 5 Jahre nicht. Wir helfen einander. Ich möchte meine Frau, bei uns ist der Fall, dass ich bin und das ist meine Frau. Deswegen meistens die sind weisesten. Die sind vielleicht klugsten, aber die Weisesten sind die meisten. Ja. So, meine Frau ist sehr weise, ja. Und deswegen, ich helfe ihr und sie hilft mir. Ich möchte nicht, dass meine Frau wie ich wird. Ich bringe sie um, sie bringt mich um. Ich will nicht, dass sie mich umbringt. Lass mal so bleiben, aber nicht so, sondern komm, wir versuchen im Charakter Jesus zu entwickeln. Was würde Jesus tun? Verstehst du, das ist nicht gut, was du machst. Jesus würde sowas nicht tun. Was würde er tun? Überleg mal. Und sie hilft mir. Und das ist die Ehe. Und sie weiß, sie kennt alle, sie kann mich auf Palme in 5 Sekunden bringen. Und ich kann in 5 Sekunden tun, dass sie mit mir eine Woche lang nicht redet. Aber ich mache das nicht. Warum? Weil Verliebtheit und Liebe sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir werden darüber, so Gott will, morgen reden. Verliebtheit vergeht. Aber Liebe, Verliebtheit heißt, ich habe mich verliebt in einen Menschen, den ich überhaupt nicht kenne. Und dann plötzlich, wer ist das? Und jetzt kannst du ihn lieben. Ich habe nicht gewusst, dass du dazu fähig bist. Ich habe versucht, mich toll zu verkaufen vor Hochzeit. Ich auch. Ja? Wir helfen einander. Und das ist das Ziel. Wenn ich weiß, dann, so wie man alles gesagt hat, jeder Christ, hast du gesagt, hat ein Ziel. Das heißt, wo sonst als nicht hier
Oder wenn nicht hier, wo sonst? Also er kennt mich ein bisschen, aber meine Frau kennt mich viel besser. Meine Mutter wohnt jetzt bei uns zu Gast ein paar Monate und sagt, naja, ich darf mit dir eigentlich nichts, ich darf dich nicht sagen, sagt meine Frau. Sie sagt, warum? Weil du alles Ivan weiter sagst, weiter erzählst, was ich dir gesagt habe. Ich sage, sagst du richtig oder nicht? Nee, das ist doch nicht richtig. Es gibt Dinge, die darf mein Mann, eigener Mann nicht sagen. Meine Frau guckt meine Mutter an und sagt, wissen Sie was? Der ist liebste und teuerste Mensch auf der Erde. Und gibt es Dinge, die ich ihm nicht sagen darf? Was ist für eine Vorstellung von einer Ehe? Deswegen sagt sie ihm, sie können mir erzählen, was sie wollen. Ich erzähle ihm alles. Wir sind ein Fleisch. Ich habe kein. Natürlich gibt es manche Geheimnisse, ja, das muss man nicht sofort alles, aber es gibt Sachen, die mit der Zeit wir mehr und mehr einander vertrauen und mehr helfen und wir kennen einander und wir versuchen einander nicht zu reizen. Andersrum, wir wollen das einander helfen, in Jesu Ebenbild sich zu verwandeln. So. Komm, lesen wir so ein bisschen, haben wir noch ein paar Minuten. Letztendlich kann niemand Gott jemals ähnlich werden, es sei denn, der Geist Gottes ist in ihm vorhanden. Johannes 15,5. Ihr könnt auch 1. Korinther 12,3 schreiben. Keiner kann Jesus als Herr nennen, außer durch Heiliger Geist. 1. Korinther 12,3. Der Heilige Geist, der im Menschen wohnt, wird nur nach einem einzigen Ziel streben, die Verherrlichung Christi. Johannes 16,14 steht, er kommt und mich verherrlicht. Wenn in meiner Frau Heiliger Geist ist und in mir Heiliger Geist ist, Heiliger Geist hat ein Ziel, Jesu zu verherrlichen. Und das wird er erreichen in der, hier. Übrigens, was wisst ihr, wie man, wie kann, was bedeutet Ehe? Funktioniert nur auf Deutsch. Ich weiß nicht, vielleicht auf irgendeine afrikanische Sprache auch, auf Englisch funktioniert nicht, auf Russisch funktioniert nicht. Auf Deutsch perfekt. Weiß ich nicht, ob die extra so genannt haben oder nicht. Egoist heiratet Egoistin. Und kann man andersrum sagen, Egoisten heiratet Egoisten. Ist Abkürzung. Wie grüß Gott, Gott lässt sich grüßen. Grüß Gott heißt er. Ja. Egoist, Herr, Egoistin. Nur so kann die Ehe funktionieren. Schaut mal erste Bild bei euch. Titelbild an. Schaut mal Titelbild an. Christus im Zentrum der biblischen Ehe. Egoist, Christ, Herr, Egoistin. So ist das. So kann die Ehe funktionieren. Der Heilige Geist wird dieses Ziel erreichen. Genau das bezeichnen wir als Prozess der Heiligung. Hier haben wir die Antwort auf die Frage, warum Gott die Ehe gründete. Gott schuf die Ehe, um Christus zu verherrlichen, indem die Eheleute einander helfen, immer mehr wie Christus in ihren Gedanken, Worten und Taten zu werden. Mit welchen Zielen treten meistens Menschen in die Ehe? Die Ehe soll meinem Leben Sinn geben. Ja, vielleicht. Die Ehe wird mir Sicherheit und Entschlossenheit verleihen. Leider auch Gläubigen. Dritte, die Ehe bringt mir Glück. Bestimmt. Manche lachen schon. Vierte, ich will nicht allein sein. Übrigens, ich habe jetzt herausgestellt, 80% der Frauen heiraten aus diesem Grund. Ich will nicht allein sein. Stell dir mal vor, ein ganzes Leben werde ich allein. Nö. Und es gibt auch Nebengründe, auch werden wir auch leben. Ich werde durch die Ehe Akzeptanz, Annahme und Liebe gewinnen. Meine Mutter will, dass ich endlich heirate. Super Ziel. Ich bin schon müde von den lästigen Fragen in Bezug auf meine Heirat. Achtens, wir haben Sex gehabt, deswegen soll ich die Ehe schließen. Sonst wird mein Gewissen mich quälen. Heutzutage vielleicht weniger und weniger denken Jugendliche darüber nach. Neunte, in der Ehe kann ich absolut legitim meine sexuellen Triebe stillen. Das ist meist verbreitete Ziel bei Männern. Aber heute auch nicht. Ich rede jetzt über Christen, ihr sagt mal so. Nicht Christen, da wird man über die überhaupt nicht gesprochen.
Alle sagen, dass wir ein wunderbares Paar sind. Guter Grund zu heiraten. Ich will unbedingt Kinder. Aha. Und wenn nicht? Und dann heirate ich einen anderen, oder? Merkt ihr, wenn aus diesen Zielen wir Ehe geschlossen haben, dann haben wir ein Problem. Egal, mit der Zeit wird schon etwas aus uns werden. Natürlich wird etwas aus euch werden. Keine Frage. Das ist die letzte Gelegenheit zu heiraten. Eine andere Gelegenheit werde ich vielleicht nicht mehr bekommen. Vielleicht auch nicht. Wenn ich das Ziel der biblischen Ehe verstehe, welche Gott der Ehe gab, dann werde ich absolut anders auf alle Lebenssituationen reagieren. Ich werde bei allen Situationen nur eine Frage stellen. Will ich jetzt meinem Partner helfen oder habe ich ein anderes Ziel? Interessant, wie wir heute uns streiten mit meiner Frau, das ist jetzt, werde ich nicht darüber reden. Aber so komisch, ja, sehr komisch. Vor Jahren haben wir anders. Wir haben jetzt richtige Kämpfe gehabt, ja. So. Werden wir, so Gott will, über Konflikte morgen reden? Ein paar Worte. Was ist wichtig in einem Konflikt? Ehemänner, Ehefrauen, was ist wichtig in einem Konflikt? Wer das letzte Wort sagt, richtig oder nicht? Natürlich. Aber wer das letzte Wort gesagt hat, der hat recht, oder? Ja, meistens sagt man und dann tut zu. Ja, red mal, was du willst. Ich habe recht. So, und so haben wir auch mit meiner Frau. Ich habe was gesagt, sie hat was gesagt. Und ich gehe aufs Klo. Ich sage etwas, mache tut zu und schaffe ich nicht zu zu machen. Sie sagt noch etwas. Ja, und dann tue ich zwar tut zu und dann, Mensch. Und dann, also bei mir, Gott redet mit mir auch in der Toilette. Und auch ganz viel, ist so. Und dann überlegst du, und dann, das war wirklich das Heilige Geist. Ich komme aus der Toilette raus und frage ich, und dann stelle ich eine Frage. Lisa, das, was du jetzt gesagt hast als letztes, sag mir einfach, beantworte bitte meine Frage. Wolltest du mit diesem Satz mir helfen oder du hast ein anderes Ziel gehabt? Das heißt nicht, dass ich immer so gut bin, ja? Einfach eine Situation, genau das Gleiche kann sie mir auch sagen. Gibt es keinen Konflikt mehr? Möchtest du wirklich mit diesem Satz mir helfen, mehr Christi ähnlich zu werden? Oder du hast ein anderes Ziel gehabt? Terin, Konflikt ist nicht mehr da.
Ich stelle mir diese Frage in diesem Moment sehr provokant vor.
Nur bei uns damals hat gelöst. Weil, weißt du warum? Weil wir dieses Prinzip schon hatten. Das war nicht vorher. Das ist schon nachher, dass wir es verstanden haben, haben angefangen zu leben. Das heißt, jeder hat ein Ziel, anderen zu helfen. Das heißt, dass wir leben schon dieses Prinzip. Und wenn du schon lebst und beide dieses Prinzip erreichen möchtest, ja, dann kannst du mal solche Fragen stellen. Dann wird natürlich, kann man durch alles provozieren. Ja, aber sie wusste ganz genau mit meiner Tonlage, wie ich sie angesprochen habe. Sie wusste ganz genau. Und ich möchte sie auch nicht beleidigen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt das gefragt habe, sagt ihr. Ich bin rausgekommen und habe sie diese Frage gestellt. Schluss. Und dann habe ich selbst für mich aus dieser Situation Lehre gezogen. Wenn ich was sage, welches Ziel möchte ich erreichen mit meinem Satz? Jetzt zum Schluss machen wir Folgendes. Gibt es hier Ehemänner und Ehefrauen zusammen sitzend? Ja, gibt's, ja. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt, Männer, schaut bitte eure Ehefrauen an. Hast du Ehemann? Ist nicht da? Dann musst du zu Hause wiederholen. Er muss das machen. Jetzt pass auf. Wenn du hier siehst und dein Teil nicht ist, dann solltet ihr zu Hause heute Abend wiederholen. Jetzt guckt ihr eure Frauen an. Und ich lese, und ihr denkt das. Und du, stell mal vor, dass er sowas liest. Dass er das, was ich jetzt vorlese, dass Jakob dir jetzt das sagt. Guck mal deine Frau an. Guck. Meine Ehefrau ist die größte Gnadengabe Gottes, die er mir nur für kurze Zeit gab. Sie gehört dem Herrn mehr als mir und wird ihm auch immer mehr gehören. Der Herr hat aus Milliarden Menschen nur sie aus der Welt und mir für kurze Zeit zur Seite gestellt, damit ich sie liebe, mich um sie kümmere und über sie regiere, indem ich alles, was ich kann, einsetze, um ihr Leben leichter zu machen. Der Herr will dadurch sie als Werkzeug in seiner Hand meinen Charakter in den Charakter Christi verwandeln. Toll, ne?
Jetzt Frauen. Jetzt Frauen reden zu euch. Ich versuche mit meiner Stimme trotzdem, aber stell mal vor, das ist die Stimme von deiner Frau. Jetzt gucken wir, jetzt Frauen.
Mein Ehemann ist das größte Gnadengeschenk Gottes, das er mir nur für kurze Zeit gegeben hat. Er gehörte schon immer Gott, gehört dem Herrn mehr als mir und wird ihm auch immer mehr gehören.
Judith.
Der Herr hat aus Milliarden Menschen nur ihn auserwählt und mir zur Seite gestellt, damit ich ihn lieben und eine gehorsame Helferin und treue Frau werden kann. Der Herr wird meinen Mann als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen, damit mein Charakter dem Charakter von meinem Herrn Christus ähnlich wird.
Schön. Versuch mal zu Hause jetzt wirklich sowas zu sagen. Ich habe einmal Privileg gehabt, geschiedene Menschen wieder zu heiraten. Die waren ungläubig, geschieden und dann sie kam zu Glauben und er kam zu Glauben. Und das war, stell dir mal vor, du heiratest Menschen mit gleichem Nachnamen. Und die haben schon zwei Kinder gehabt. Mit zwei eigene Kinder, gleiche Nachnamen. Ich stehe und so in der Gemeinde, ja, und dann haben sie so ungefähr gleiche Eheversprechungen bekommen. Er konnte nicht lesen. Er hat dann angefangen zu weinen. Er guckt und sagt, das ist was anderes, als ich damals gesagt habe. Ja, ich werde dich lieben. Jetzt ist was anderes. Steht und weint und liest und sie weint. Und er sagt, du bist Gnadengeschenk Gottes. Gott hat mir für kurze Zeit gegeben, damit ich dich lieben kann, über dich regieren kann. Und weint dabei. Er sagte, jetzt bewusst sage ich, was ich sage. Das ist das tollste Versprechen, habt ihr heute einander gegeben durch meine Stimme. Stellt euch vor, wie unsere Beziehungen in der Ehe verändert werden, wenn wir die Ehe aus Gottes Perspektive betrachten, wenn wir nicht für uns selbst, sondern für das Wohl von anderen und für die Herrlichkeit Christi, der auch das Haupt der Gemeinde ist, leben werden. Stellt mal euch vor, wie werden unsere Beziehungen aussehen. Geben statt nehmen. Geben statt nehmen. Auch in intime Sphäre. Geben statt nehmen. In der Seelsorge sitzen Menschen aus der Ehe, wenn die kommen, wenn die verheiratet sind. Ich weiß es nicht, prozentuell kann ich nicht sagen, überwiegende Zahl von Problemen kommen aus Schlafzimmer. Weil die nicht geübt sind. Geben anstatt nehmen. Ich kann keinen zwingen, was zu nehmen. David hat morgen Geburtstag. Jetzt stellt mal vor, ich habe ein Geschenk für ihn. Und dann gebe ich ihm Geschenk und sage, ich will dies nicht haben. Kann ich ihn zwingen? Nehmen kann man zwingen. Ich kann einfach nehmen. Aber geben kannst du nicht zwingen. Ich kann Menschen nicht zwingen. Wenn ich möchte, meine Frau etwas geben und sie ist nicht in der Lage zu nehmen. Ich kann sie nicht zwingen. Natürlich versuchen wir Männer zu zwingen. Ich kann nicht. Und wir versuchen und streiten und keine Ahnung was. Geben ist so. Warum ist seliger geben als nehmen? Geben ist, wenn du wirklich gibst, wie Gott will, wie du gibst, dann ist das selig. Wenn du verstehst, dass Partner nicht in der Lage ist, es zu nehmen, dann willst du ihn nicht zwingen, weil du ihm helfen willst. Oder sagst, nein, ich habe Recht, das ist legitim, das ist deine Pflicht. Oh ja, und dann kommt es schon. Dann kommt es schon zur Sache.
Merkt ihr, geben ist nur, funktioniert nur dann, wenn andere Person ist bereit zu nehmen. Es gibt so eine weise Geschichte. Ein Jude ist zu Rabbiner gekommen und sagt, Rabbi, ich habe heute Sünde begangen. Sagt, was ist? Ich bin Fluss entlang gegangen und da ein Mann war am Ertrinken oder wie, ja? So sagt man so auf Deutsch nicht. Und ich konnte ihn nicht reden. Und dann Rabbiner fragt, warum? Ich habe ihm gesagt, gib mir deine Hand, gib mir deine Hand. Und dann hat er nicht geschafft. Und Rabbiner sagt, ja, du hast falsch gesagt, du sollst ihm sagen, nimm meine Hand. Nimm meine Hand. Und dann kann er nehmen und dann sich reden. Und geben sind wir nicht, nicht geübt, wir wissen nicht, wie man gibt. Nehmen ja, aber geben. Und das ist, finde ich, bei uns in der Nähe, wir haben das verstanden. Gott sei Dank, dass wir nach einigen Jahren haben wir verstanden, geben anstatt nehmen oder statt nehmen. Dann werden schon wird ganz anders Leben funktionieren. Und dann, wenn so Gott will, dann werden wir morgen über Konflikte reden und wie entstehen die Konflikte und über die Liebe reden auch in der Ehe. Gut? Dann haben wir fast geschafft. Also fast geschafft, ja. Noch eine Minute. Nee, haben wir geschafft. Gut. Entschuldigung, dass ich Viertelstunde überzogen habe. Ja. Das kommen wir einmal pro zwei Jahre. Kann man vielleicht leiden. Gut, beten wir zum Schluss. Komm, dann stehen wir auf. Vater, wir danken dir für dieses große Privileg. Besonders diejenigen, die jetzt schon in der Ehe sind. Und ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich Hand aufs Herz legen, dass wir nicht aus diesem Ziel einander geheiratet haben. Dass wir Ehe geschlossen haben. Ich bin davon überzeugt, fast alle, die hier stehen, vielleicht auch nicht, vielleicht meisten von uns, aus anderen Zielen. Aber jetzt, heute haben wir gesehen, wofür du die Ehe geschaffen hast. Wofür du Menschen rettest. Wofür du uns auserwählt hast. Damit wir deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Und dieser Prozess wird bis zum Tod dauern, bis zu wir uns bei dir uns treffen oder Himmel erreichen. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir einander helfen, dieses Ziel zu verwirklichen. Dass wir wirklich begreifen, dass wir Gnadengeschenke Gottes sind füreinander. Dass du uns ausgesucht hast und zueinander gebracht hast. So unterschiedlich, wie wir sind. Und das ist ein großes Privileg, dass wir unterschiedlich sind. Dass wir Fehler oder Macken bei anderen sehen und versuchen zu helfen, das zu verbessern. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir darüber auch jetzt abends, während dieser Abend auch nachdenken, vielleicht nachts, vielleicht ein paar Stunden in der Nacht nachdenken, vielleicht morgen früh oder im Laufe des Vormittags, dass wir wirklich miteinander auch reden und vielleicht um Vergeben bitten. Vielleicht einfach sagen wir einander, warum wir geheiratet haben. Vielleicht beschließen wir einfach, komm, Liebling oder Schatz oder je nachdem, komm, wir fangen heute an. Wir fangen an, das zu leben. Einfach erstmal ein Beschluss schließen, einfach Entscheidung treffen. Wir möchten in unserer Ehe Christi Charakter zeigen oder trainieren durch den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir wirklich in unserer Ehe leben. So leben, dass die Menschen, die dich nicht kennen, uns anschauen und sagen, jetzt wissen wir, wer euer Gott ist und wir möchten auch so leben, wie ihr lebt. Danke dir für diese Zeit, für dein Wort und für deinen Heiligen Geist, der uns dein Wort öffnet. Amen.